Willkommen zu unserem Podcast Audits in der ISO 27001. Wie, wer, was? Dieser wird am 30.03.2023 um 10.30 Uhr aufgenommen. Mein Name ist Alice Laudin und bei mir ist wieder Matthias Weigmann, der bei uns die internen Kundenaudits durchführt sowie als Lead-Auditor für die TÜV Rheinland-Cert tätig ist. Wenn es um Audits geht, sich also bestens auskennt.
Hallo, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Wir wollen im heutigen Podcast auf die internen Audits eingehen und die Zertifizierungsaudits eher außen vor lassen. Ich gehe davon aus, dass je besser die internen Audits durchgeführt werden, desto besser und einfacher laufen dann auch die Zertifizierungsaudits, oder?
Ja klar, wenn die internen Audits vernünftig, systematisch und ordentlich gemacht worden sind, dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf die Zertifizierungsaudit aus. Also neben der Tatsache, dass es natürlich ein verpflichtender Bestandteil ist, interne Audits zu machen, wir finden das in der ISO 27001 im Kapitel 9.2, wo explizit interne Audits gefordert werden.
Was sind denn die wichtigsten Punkte, die im Kapitel 9.2 stehen?
Wichtig ist zunächst mal, dass man diese internen Audits in geplanten Abständen durchführt. Das heißt, es braucht einen Plan für Audits und diese Planung von mehreren Audits, das nennen wir ein Auditprogramm. Und das geht manchmal durcheinander. Auditprogramm, Auditplan. Auditplan plant ein Audit, das konkrete Audit. Das Auditprogramm plant eins oder mehrere, in der Regel eben mehrere Audits über einen gewissen Zeitraum zu einem gewissen Thema.
Und wie sollten denn idealerweise diese geplanten Abstände der Audits sein?
Also zunächst gibt es wie so häufig in der Norm keine konkreten Vorgaben, wie häufig man das machen soll. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Unternehmen, die neigen dazu, sehr viele, sehr kleine Audits zu machen, also sehr speziell in bestimmte Unternehmensbereiche hineinzuschauen und sich bestimmte Dinge dort anzuschauen. Es gibt Unternehmen, die machen im Prinzip ein großes internes Audit einmal im Jahr, wo sie den Rundumschlag machen und sich alles anschauen. Das ist eine Sache der personellen Ausstattung und der persönlichen Vorlieben, was man dort nimmt. Wichtig ist, dass das im Auditprogramm festgehalten ist und dass die Zeitplanung so ist, dass man eben auch an die Führung berichten kann. Gibt ja in der Managementbewertung müssen ja auch Audit-Ergebnisse berichtet werden und dass man einen vernünftigen Abstand eben auch hat zu den Zertifizierungsaudit, also idealerweise irgendwie so zur Jahresmitte. Je dichter das interne Audit an die Zertifizierungsaudit ranrutscht, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass man zwei fast identische Auditberichte bekommt. Denn wenn es am fast selben Zeitpunkt auditiert wird, dann gibt es keine großen Veränderungen, dann steht da dasselbe drin und dann hat man eigentlich nur den doppelten Aufwand, aber nur den einfachen Ertrag. Wenn man das Maximum daran haben will, sieht man dazu, dass man vorne und hinten entsprechenden Abstand hat, idealerweise zur Mitte des Jahres.
Könnten Sie einmal genauer auf das Auditprogramm eingehen? Es wird ja in der aktualisierten ISO 27001 von 2022 gegenüber der 2017er Version hervorgehoben, indem es eine eigene Unterüberschrift, nämlich die 9.2.2, bekommen hat.
Inhaltlich hat sich da gar nicht groß was geändert. Es ist etwas anders strukturiert worden, so wie Sie sagen. Es gibt eine neue Unterüberschrift. Das sind nur nochmal diese beiden Teile etwas auseinander bringt, also generelle Aussagen und dann eben die, die sich speziell auf das Auditprogramm beziehen. Was haben wir jetzt da für Dinge? Was wird da gefordert? Natürlich muss die Häufigkeit aufgeplant werden, aber es werden eben auch Methoden, Verantwortlichkeiten, Anforderungen an die Planning sowie Berichterstattung, also an wen geht das Ganze? All das muss ich dort wiederfinden. Und die Auditprogramme müssen die Bedeutung der betroffenen Prozesse und die Ergebnisse vorheriger Audits berücksichtigen. Das bedeutet, dass so ein Auditprogramm eine sehr dynamische Angelegenheit ist, dass man eben genau schauen muss, was ist in den vorherigen Audits rausgekommen, wo haben wir vielleicht eben Nichtkonformitäten gefunden und deswegen schauen wir dann nochmal hin, um zu sehen, ob das abgestellt ist, überprüfen natürlich auch das Abstellen der Nichtkonformitäten und ihre Ursachen. Wo haben wir vielleicht Bereiche, wo wir Veränderungen haben, wo wir deswegen hinschauen, weil wir sagen, es könnte sein, dass in diesen Veränderungen oder diese Veränderungen auch negative Begleiterscheinungen hatten und deswegen müssen wir uns vergewissern, dass das dort alles in Ordnung ist. Und natürlich soll man in die Unternehmensbereiche besonders intensiv schauen, die für das Unternehmen wichtig sind, die also möglicherweise die Kernprozesse ausmachen, wo besonders hohe Risiken schlummern, und weniger halt in die Bereiche, wo man sagt, wenn es da schief läuft, ist auch nicht ganz so schlimm. Oder eben auch, wo weniger zu erwarten ist, weil vorhergehende Prüfungen in der Vergangenheit immer gezeigt haben, dass eigentlich alles ganz ordentlich da und gleichzeitig gibt es wenig Veränderungsdynamik in diesem Bereich, sodass auch nicht zu erwarten ist, dass sich da jetzt neue Nichtkonformitäten eingeschlichen haben.
Das hört sich ja schon relativ kompliziert an. Was sind denn dabei die größten Schwierigkeiten, wenn man so ein Auditprogramm erstellen möchte?
Es ist gerade Schritt zu halten mit dieser Dynamik und sich klar zu machen, wo sind denn jetzt meine Schwerpunkte, wie muss ich denn mein Auditprogramm jetzt anpassen, damit ich diesen Anforderungen gerecht werde. Also dorthin zu schauen, wo es wichtig ist, dorthin zu schauen, wo es starke Veränderungen gibt und wegzukommen von diesen häufig in der Praxis zu sehen, in sehr statischen Antritten, wo es dann so eine Excel-Tabelle gibt über einen Zeitraum von 3 Jahren und dann werden dazu Annexpunkten, Normkapiteln, irgendwelche Kreuzchen gemacht und dann wird das stur durchgeritten, ich komme, was da wolle. Und das ist eben genau das, was nicht gefordert ist.
Ist es dann für den Audit-Programmleiter nicht sehr schwierig, ein Programm zu schreiben, das alle wichtigen Punkte abdeckt, aber auch flexibel genug ist, um Besonderheiten zu berücksichtigen, vor allem wenn er selbst gar nicht auditiert?
Ja, wenn es einfach wäre, könnte es auch jeder. Das ist da, natürlich ist das eine gewisse Schwierigkeit, das zu tun. Und es bedingt natürlich, dass man weiß, was im Unternehmen so vor sich geht, was sich verändert, wo es die Punkte gibt. Natürlich muss man auch die vorherigen Auditberichte gelesen haben. Aber das ist genau die Aufgabe eines solchen Audit-Programmleiters, dem gerecht zu werden.
Dann muss ja auch der Audit-Programmleiter genauso wie der Auditor objektiv und unabhängig bzw. unparteilich sein, um eben nicht solche Bereiche, bei denen es oftmals hängt, außen vor zu lassen, weil man eh weiß, dass es nur Arbeit macht, sich damit zu befassen.
Ja, eigene Arbeitsvermeidung ist selten ein guter Ratgeber. Aber ja, unabhängig insofern, dass man kein Interesse haben soll, dass bestimmte Bereiche gut oder schlecht getestet werden. Aber insofern natürlich mit einem Interesse dahin, dass man eine vernünftige Prüfungspraxis hat und eine vernünftige Prüfungsdichte hat und ein Interesse hat, gerade im internen Audit eben, dass die Bereiche gut aufgestellt sind und das sollte eben, und sich denn dazu zu vergewissern, dass das so ist, das ist ja, wenn man so will, Sinn und Zweck dieses Auditprogramms. Also soll natürlich kein Interesse an dem einzelnen Auditergebnis haben, aber natürlich daran, dass das Auditprogramm als Ganzes sicherstellt, dass das Unternehmen gut auditiert wird.
Sie haben ja am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, dass es neben dem Auditprogramm auch noch den Auditplan gibt. Wo sind denn da, überschneidet sich das oder was macht der Auditplan anders als das Programm?
Wie ich vorhin sagte, der Auditplan plant ein einzelnes Audit. Also das, was die Auditierten bekommen, wo drin steht, wer prüft wo, wann, was. Also von 10 bis 12 Uhr prüfen wir die interne IT oder solche Dinge. Stehen in so einem Plan drin. Plant also ein einzelnes Audit. Und das Auditprogramm ist die Metaebene, eine darüber. Auditprogramme planen eine Mehrzahl von Audits und in diesem Sinne eben geben einen Überblick darüber, wie alle zu prüfenden, alle zu auditierenden Bereiche eigentlich durch das Auditprogramm dann auch abgedeckt werden.
Für jedes Audit muss es dann einen Bericht geben. Gibt es hier eine Anforderung, was in so einem Bericht gehört?
Also in der 27.001 steht zum Thema Bericht nichts, also was die inhaltlichen Forderungen angeht, was da drin steht, und sagt, die Ergebnisse werden gegenüber der zuständigen Leitung, sind sie zu berichten. Also muss es irgendwie so eine Form von Bericht geben, aber da steht nicht drin, das und das muss in der Überschrift stehen, so und so muss das so sein. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich eine gute fachliche Praxis, was da drin steht. Und natürlich neben den Auditergebnissen, die Dinge im Kopf drinstehen, wer hat auditiert, wer wurde auditiert, wie hoch war der Auditaufwand, was waren die Auditkriterien, was war das Ziel des Audits, all diese Dinge, die üblicherweise da hineingehören. Natürlich Nichtkonformitäten ganz sicher, Empfehlungen, sofern es dann eben auch zu den Auditzielen gehörte, solche Empfehlungen auszusprechen, die sind ja häufig eine der wichtigsten Nutzen eines solchen Audits, diese Empfehlung. Nichtkonformitäten kommen meistens nur sehr vereinzelt vor. Empfehlungen sind rein von der Zahl her deutlich häufiger.
Es ist aber wahrscheinlich dann schon sinnvoll, vor allem in größeren Unternehmen, in denen mehrere Auditoren unterwegs sind, eine Vorgabe für die Auditberichte auszugeben, dass nicht jeder Auditor eine andere Form wählt, oder?
Ja, sicher. Also innerhalb einer Organisation ist es ja immer empfehlenswert, dass man sagt, für ein und dasselbe Thema versucht man auf ein und dieselbe Weise zu machen und damit auch Auditberichten immer dieselbe Form zu geben, damit sich einfach die Leser darin einfach und schnell zurechtfinden. Und natürlich ist es auch unter dem Blickpunkt der Arbeitsökonomik natürlich für die Auditoren einfacher. Sie können sich auf Vorlagen zurückgreifen, die es gibt, anstatt dass jeder sein eigenes Thema, seine eigenen Vorlagen erfinden muss.
Was müssen die Auditoren, die interne Audits durchführen, für Qualifikationen haben? Oder kann das theoretisch jeder Mitarbeiter sein?
Eigentlich kann das jeder machen. Starke These. Es gibt keine formalen Anforderungen an Auditoren, außer dass sie eben so ausgewählt werden müssen, dass Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses eben nicht gefährdet wird. Das heißt, dass wir eben niemanden zum Auditieren schicken, der irgendwie in irgendeiner Form befangen ist. Also insbesondere nicht selbst an den auditierten Gegenstand mitgewirkt, mitgearbeitet hat. Also niemand soll seine eigenen Arbeitsergebnisse auditieren. Auch soll man natürlich kein spezielles Interesse daran haben, dass eine Prüfung gut läuft oder dass eine Prüfung besonders schlecht läuft. Also es ist kein Thema, mit dem man Firmenpolitik machen soll. Da gibt es natürlich noch die fachlichen Anforderungen. Da ist es Auditoren, so eine nicht geschützte Berufsbezeichnung ist wie Journalist. Also wer als Auditor tätig ist, der ist halt Auditor. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man eine Qualifikation hat und dass man weiß, wie so Audits ablaufen, dass man sich also vielleicht mal mit einer ISO 19011 oder einer ISO 17021 beschäftigt hat, beides Normen zum Auditieren.
Ich gehe mal davon aus, dass auch jedes Unternehmen selbst bestimmen kann, welche zusätzlichen Qualifikationen ein Auditor haben sollte, oder?
Ja, zusätzlich kann man natürlich immer machen, also neben den Kenntnissen der entsprechenden Auditoren oder Auditrichtlinien 19.011, 17.021, von denen ich gerade gesprochen habe, soll man natürlich auch Ahnung haben vom Thema, dass man auditiert, ist auch keine Frage. Wenn man also eine Softwareentwicklung auditiert, wäre schon schön, man versteht was vom Thema Softwareentwicklung. Ansonsten wird es manchmal sehr schwierig.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Kapitel 9.2 nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte und interne Audits regelmäßig strukturiert durchgeführt werden müssen. Und auch die Ergebnisse, die dabei herauskommen, müssen bearbeitet werden, um zum einen den Normanforderungen zu entsprechen, aber vor allem, um die Prozesse im Unternehmen zu verbessern und das ISMS voranzutreiben.
Ja, ganz genau. Also man kann das eigentlich gar nicht hoch genug ansetzen. Also einmal natürlich aus formalen Gründen. Das ist eins der Normkapitel und die müssen natürlich umgesetzt werden. Und das andere ist natürlich auch aus inhaltlichen Gründen. Also die ISO 27001 ist in gewisser Weise minimalistisch. Wenn man davon irgendetwas weglässt, dann ist das System tatsächlich kaputt und funktioniert nicht mehr. Und in dem ganzen Kapitel eben zum Thema Bewertung der Leistung, also wie überprüfe ich dann die Leistungsfähigkeit meines ISMS, als Kapitel 9 ist das halt einer von drei Punkten neben Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung, Kapitel 9.1 und Kapitel 9.3 die Managementbewertung, ist halt 9.2 internes Audit. Also ein ganz zentraler Punkt für das Überwachen, aber eben auch inhaltlich ist das eben wichtig, weil auch hier zum Beispiel Führung Impulse geben kann über den Audit-Programmleiter und zu sagen, hier ist es mir auch nochmal besonders wichtig, da wollen wir hingucken, da haben wir Veränderungen gehabt, da das zu machen und trotzdem wollen wir eben, dass unser ISMS gut funktioniert. Und Audit heißt ja eigentlich hören, praktisch heißt es eben würde man sagen, hinschauen. Das heißt, dass ich mich einem Bereich widme und dem auditierten Bereich halt und dann schaue, ob das da auch wirklich gut läuft.
Und wenn man selbst nicht weiß, wie man diese internen Audits durchführen soll oder einfach mal einen unvoreingenommenen Blick von außen haben möchte, kann man ja auch die internen Audits durch externe Berater durchführen lassen.
Ja, ganz sicher. Interne Audits heißt zunächst erstmal nur, dass die auditierte Organisation und die das Audit beauftragende Organisation identisch sind. So ein First-Party-Audit. Also die eine Organisation lässt sich selbst auditieren. Unabhängig davon ist die Frage, wer ist denn jetzt Auditor? Also interner Audit heißt nicht, dass es zwangsweise ein interner Auditor sein muss, sondern es kann eben auch externe sein, die vielleicht auch dann eben die Qualifikation mitbringen zum Auditieren, weil sie vielleicht mehr Routine haben als interne Personen. Außerdem haben wir häufig die Schwierigkeit, dass interne alle schon irgendwie an der Umsetzung beteiligt waren, also alle, die fachlich ein Audit durchführen könnten und von den Metakenntnissen, also von Auditkenntnissen überhaupt in der Lage wären, das Audit zu machen, zumindest teilweise ihre eigene Arbeit auditieren müssen und ihnen fehlt es damit an Unabhängigkeit, dann gibt es praktisch gar keine andere Möglichkeit, als auf Externe zurückzugreifen. Und ja, ist es auch natürlich so, wie Sie sagen, Externe bringen auch einen frischen Blick mit auf das Ganze. Die sind halt nicht betriebsblind und hinterfragen Dinge dann auch mal ganz anders, als das Interne täten.
Ja, und wer Hilfe dabei braucht, auch die externen Audits mit in das Auditprogramm reinzunehmen, kann ja auch einen der Berater fragen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu internen Audits haben oder aber zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz, sind wir gern für Sie da und bieten auch entsprechende Seminare dazu an. Besuchen Sie uns gern auf unserer Webseite unter anmato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@anmato.de. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei meinem Gesprächspartner für die ausführlichen Erläuterungen.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.